In unserer letzten Predigt zum Titusbrief, auf Kurs zum Ziel, wollen wir noch einmal gemeinsam darüber nachdenken, wie wir auf Kurs bleiben können. Geri hat bereits letzte Woche in seiner Predigt auch in Kapitel 3 über die ersten 8 Verse viel darüber gesprochen, auch gerade was wir in unserem wunderschönen Lied gesungen haben, was unsere absolute Grundlage darauf ist, auf diesem Kurs zu sein und wie wir auf diesem Kurs auch bleiben können. Denn genau darum geht es jetzt auch weiter in unserer Predigt. Sie schließt genau daran an. Und wenn wir eine Folie weitermachen, ich weiß ja nicht, wie es bei euch ist, vielleicht wart ihr in diesem Sommer, in diesem Jahr schon an verschiedenen Orten unterwegs gewesen, irgendwo in den Urlaub geflogen, schön hoch in die Lüfte abgehoben. Und manchmal ist das so, ich bin auch schon öfter geflogen, dass wenn man zu einem Ziel hinfliegt, hier seht ihr im Hintergrund die schöne Stadt New York, wenn man zu einem Ziel hinfliegt, dass man länger braucht als zurück, obwohl der gleiche Weg geflogen wird. Bei New York ist da ein typisches Beispiel, das hat unter anderem mit dem Meer zu tun, das sich genau dazwischen befindet. Man fliegt ungefähr 8 bis 9 Stunden nach New York, aber nur 6 bis 7 zurück. Nun, warum ist das so? Ein ganz natürlicher Grund. Es hat mit dem Gegenwind zu tun. Es hat mit Wind und Wetter zu tun, warum der Flug auf einmal wesentlich kürzer zurückdauert, sehr etwas Schönes. Aber Gegenwind kann so ein Flugzeug, so eine große Kraft, die sich im Himmel bewegt, ordentlich aufhalten. Es kann die ganze Reise verzögern. Und wenn es sogar noch schlimmer kommt, dass ein riesiger Sturm aufkommt, kann das Flugzeug manchmal gar nicht erst starten oder es muss umkehren oder es gibt schwierige Turbulenzen. Meine Lieben, genauso ist das auch, wenn wir als Gemeinde, wenn wir als Menschen, die Jesus lieben, ihm nachfolgen, auf Kurs sind. Aber dann kommen Dinge, die uns davon abhalten. Und genau das sind unsere beiden Predigtpunkte. Wir wollen in unserem ersten Punkt und in den ersten 3 Versen darüber nachdenken, was uns abhält, auf Kurs zu bleiben. Und in den nächsten 4 Versen, in den letzten Versen des Titusbriefes, wollen wir noch einmal darüber nachdenken, was uns auf Kurs hält. Ich möchte zuerst Gottes Wort lesen und ich bitte euch nochmal zur Schriftlesung kurz aufzustehen, wenn ich uns jetzt den Predigttext vorlese. Schlagt ihn doch gerne auf, auch in eurer Bibel oder auf eurem Handy. So steht es: Törichte Fragen aber und Geschlechtsregister und Zänkereien und gesetzliche Streitigkeiten vermeide. Denn sie sind unnütz und wertlos. Einen sektiererischen Menschen weise nach einer ein- oder zweimaligen Zurechtweisung ab, da du weißt, dass ein solcher verkehrt ist und sündigt und durch sich selbst verurteilt ist. Wenn ich Artemas oder Tychikus zu dir senden werde, so beeile dich, zu mir nach Nikopolis zu kommen, denn ich habe beschlossen, dort zu überwintern. Zenas, dem Gesetzesgelehrten, und Apollos gibt mit Sorgfalt das Geleit, damit ihnen nichts mangelt. Lass aber auch die unseren lernen, sich für die notwendigen Bedürfnisse um gute Werke zu bemühen, damit sie nicht unfruchtbar seien. Es grüßen dich alle, die bei mir sind. Grüße, die uns lieben im Glauben. Die Gnade sei mit euch allen. Soweit Gottes Wort. Ihr dürft euch setzen. Möge er seine Wahrheit in unsere Herzen schreiben. Was uns vom Kurs abbringt. Meine Lieben, in den ersten 3 Versen haben wir jetzt einige Dinge gelesen, die uns Schwierigkeiten bereiten. Paulus schreibt zu Titus, an ihn ist ja dieser Brief gerichtet. Titus ist der Älteste oder sozusagen der Übergangsälteste dort, der Älteste dort einsetzen sollen, so haben wir es im ersten Kapitel gelesen, der in Kapitel 2 einige Dinge ordnen soll in der Gemeinde. Und in Kapitel 3, dass er der Gemeinde Ausrichtung gibt. Worauf kommt es wirklich an? Gerade das auch ist das Hauptthema im Titusbrief. Darüber spricht er immer wieder, eigentlich in jedem Kapitel. Und hier nennt er mehrere Punkte, die er aber vermeiden soll, mit denen er nichts zu tun haben soll. Und das sind nicht unbedingt Punkte, die schlecht sind. Er nennt hier zum Beispiel törichte Streitfragen. Okay, das klingt jetzt natürlich nur negativ. Aber Geschlechtsregister, Zänkereien und gesetzliche Streitigkeiten. Nun, Geschlechtsregister sind ja zum einen nicht per se negativ, auch wenn wir sie beim Bibellesen vielleicht so manchmal wahrnehmen. Oder Gesetzesfragen sind auch nicht wirklich negativ. Die Frage ist, wie wir damit umgehen. Denn er umschreibt es ja auch sehr gut, wenn er schreibt törichte törichte Streitfragen. Nun, Streitfragen können viele Dinge sein. Aber wir lesen im Titusbrief bereits, dass er das schon anspricht, was für Dinge vielleicht auch in der Gemeinde dort in Kreta Streitfragen gewesen sein könnten. In Kapitel 1, in Vers 14 und 15 erwähnt er zum Beispiel jüdische Fabeln, Geboten, auf die Menschen achten, die sich aber von der Wahrheit abwenden. Dem Reinen ist alles rein, den Befleckten aber und Ungläubigen ist nichts rein, sondern befleckt ist sowohl ihre Gesinnung als auch ihr Gewissen. Sie haben sich mit verschiedenen Fragen auseinandergesetzt, vor allem was die erste Gemeinde im ersten Jahrhundert so beschäftigt hat, sind die Fragen des Gesetzes. Was müssen wir eigentlich noch halten und was nicht? Und daraus ist oft Streit entstanden. Daraus ist oft Spaltung entstanden. Und so nennt man den Judaismus Judaisten, das sind sogenannte Christen, die sich bekehrt haben, aber immer noch irgendwie voll am Gesetz hängen. Die immer noch gesagt haben, an gewisse Sachen vom Gesetz müssen wir uns immer noch halten. Und diese Sachen haben dann zum Streit geführt. Streitfragen oder Zänkereien, wie er es dann auch erwähnt. Eine Zänkerei ist einfach ein Streit, der nicht beiseite gelegt wird, der bestehen bleibt, den man nicht beiseite schiebt oder nicht sich da ausspricht, keine Lösung miteinander findet und dann auch weiter noch in diesem Streit bleibt. Denkt, auch mit dem kann ich darüber eh nicht reden, das bringt doch nichts. Er versteht das einfach nicht. Und dann verbleibt man in diesem Streit und in einer sogenannten Zänkerei. Kennen wir sowas? Dass es Themen gibt, die man lieber nicht ansprechen soll, so heiße Eisen, die man am liebsten gar nicht erst zur Rede stellt. Meine Mutter hat mal erzählt, dann kamen Kinder bei ihr zu Hause zu ihr und haben gefragt, Mutter, können wir Gemeinde spielen? Die Mutter denkt, ja, braucht ihr gar nicht fragen, natürlich könnt ihr Gemeinde spielen. Die Kinder froh, sie rennen in ihr Zimmer, die Mutter macht ihre Sachen weiter. Früher oder später wird sie aber aufmerksam, weil sie auf einmal aus dem Kinderzimmer einen Streit hört. Und dann rennt sie natürlich hoch, los geht's. Und dann macht sie die Tür auf, fragt, Kinder, was ist los? Ihr wolltet doch Gemeinde spielen. Und die sagen, ja, das machen wir doch. Wir spielen gerade Gemeindestunde. Und ich finde, das ist ein schönes Beispiel dafür, wie Zänkereien oder Streit manchmal ein eindeutiges Bild von uns hinterlassen. Nun, unsere letzte Gemeindestunde war zum Glück nicht so, aber es wirft mir doch immer wieder die Frage auf, was für ein Bild vermitteln wir von Gemeinde? Ist es Streit, sind es Zänkereien oder ist es Liebe, ist es Gemeinschaft, ist es Zusammenhalten und zusammen auf Kurs bleiben? Er nennt aber noch zwei weitere Punkte. Das sind zum einen das Geschlechtsregister, das für uns heute ja sehr langweilig zum Lesen ist in der Bibel. Aber für die damals war das etwas richtig Wichtiges, etwas Großes. Viele von den Christen damals waren Juden. Bei den Griechen war das, glaube ich, nicht ganz so sehr Thema. Aber allgemein war die Herkunft, das Geschlecht, damals ein Riesenthema gewesen. Es hat viel über das gesellschaftliche Ansehen bestimmt. Es hat ja oft den Beruf vorgegeben, den man später ausüben sollte. Heute haben wir die freie Wahl. Damals, da wurdest du irgendwo reingeboren und deine Auswahl war sehr beschränkt. Also war Herkunft, war das Geschlecht, aus dem man stammt, ein sehr wichtiges Geschlecht. Königliches Geblüt, was es heute immer weniger gibt, das war damals maßgebend dafür, wer als nächstes an die Macht kommt. So lesen wir auch in der Bibel Geschlechtsregister, meistens im Alten Testament. Im Neuen Testament werden sie ja oft nur aufgegriffen, weil es für die Juden sehr wichtig war, woher sie stammen und weil Gott ihnen dadurch auch etwas zeigen wollte. Jedes Geschlechtsregister in der Bibel hat einen Grund. Es zeigt die Heilslinie Gottes und Gottes wunderbaren Weg, den er mit seinem Volk gegangen ist, über Generationen hinweg. Jedes Geschlechtsregister ist ein Register der Gnade und des Heils. Für uns heute ist ein Geschlechtsregister kein Thema. Aber damals war es eine riesige Diskussion und vielleicht gab es auch deswegen dann Streit in der Gemeinde, weil sie sagen, ich stamme von dem ab oder ich komme aus dem Stamm Juda oder Levi, Stämme, die bis heute noch im Judentum angesehener sind als die anderen. Oder man spricht weiter darüber gesetzliche Streitigkeiten. Wie vorhin schon erwähnt, ist das ja auch gerade in Bezug auf die Geschlechtsregister oder auf die Judaisten, die sich oft in Gemeinden dann aufgehalten haben, oft ein großes Thema gewesen. Die Hauptfrage ist, ja, an welche Gesetze halten wir uns jetzt noch? Müssen wir noch die Beschneidung durchführen? Eine Stelle, auf die Paulus in vielen Briefen ja sogar noch einmal eingeht. Aber es ist kein unwichtiges Thema. Trotzdem soll Titus das vermeiden. Warum sagt er ihm das? Nun genau deswegen, weil sie sich darüber streiten und weil sie keine Einheit haben. Gottes Wort ist in dem Thema ja auch für uns eigentlich sehr klar, aber wir sind uns leider nicht immer sehr einig darin. Und ich weiß noch, als wir dann Altes Testament Bibelkunde bei Cleon Rogers hatten, und dann kam nämlich genau diese Frage, als wir in den Mosebüchern waren, ja, an welche Gesetze sollen wir uns noch halten? Und also meistens kann man im Unterricht dann schon natürlich weiter darüber antworten, aber er hat es tatsächlich sehr kurz gemacht. Er hat sich gar nicht lange an dieser Frage aufgehalten. Welche Gesetze sollen wir noch halten? Und er sagt, steht doch in der Bibel. So einfach. Es gibt eines, Jesus erwähnt es, nämlich du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, mit allem, ihr kennt es vielleicht, und du sollst deine Nächsten lieben. Das ist alles. Das ist das einzige Gesetz, was heute noch gilt. Der Rest musst du nicht halten. Du kannst es halten, es ist gut für dich, aber du musst es nicht. Nun, das ist eine sehr einfache Antwort gewesen, aber ich fand es trotzdem eine sehr gute Antwort, weil es uns zeigt, worauf es wirklich ankommt. Wir können uns mit über 600 Gesetzen beschäftigen und versuchen, alles zu halten. Aber es wird uns nie weiterbringen. Es wird uns nie gänzlich ans Ziel bringen. Helfen wird es uns. Aber wir müssen immer auf das schauen, was das Wesentliche ist. Und auch im Titusbrief wird bereits erwähnt, was das Wesentliche ist. Im Text unserer letzten Woche, in Versen 3 und 4 und 5, wird das Evangelium nämlich auf eine wunderbare Weise zusammengefasst. Und genau das ist, worüber wir nachdenken sollen. Was unser Leitvers ist, worum es geht. Denn dort heißt es, denn einst waren auch wir unverständig, ungehorsamen, gingen in die Irre, dienten mancherlei Begierden und Lüsten, führten unser Leben in Bosheit und Neid, verhasst einander hassend. Als aber die Güte und die Menschenliebe unseres Rettergottes erschien, rettete er uns nicht aus Werken, die in Gerechtigkeit erbracht wurden, die wir getan hätten, sondern nach seiner Barmherzigkeit. Meine Lieben, das ist Evangelium. Das ist, worum es gehen soll. Wir können viel über Dinge reden, die wir vielleicht nicht, auf die wir uns nicht fokussieren sollten. Dinge, die wir vermeiden sollten. Aber wenn wir stets das im Blick behalten, was das Wichtigste ist, und das ist das Evangelium, dann werden wir auf Kurs bleiben. Welche Streitigkeiten, welche Punkte sind es vielleicht bei uns, die uns immer wieder Schwierigkeiten machen? Sachen, die nicht angesprochen werden dürfen. Welches Bild vermitteln wir den Generationen nach uns oder den Menschen um uns von Gemeinde? Sind es diese Streitigkeiten? Sind es gesetzliche Kleinereien? Oder geht es um das Wichtigste? Geht es um das Evangelium? Im nächsten Punkt in Vers 10, ihr könnt eine Folie weitermachen, in Versen 10 und 11, da spricht da noch eine weitere Sache an. Da geht es ganz grundsätzlich um einen Sektierer. Ein Wort, das wir heute ja eher nicht verwenden. Das griechische Wort dazu ist Häretikos und es hat gar nicht mal einen negativen Hintergrund. Tatsächlich ist das Wort völlig neutral und bedeutet einfach Wahl oder Partei. Also ich stelle mich auf eine Seite und vertrete die und glaube an sie. Aber das, was hier geschrieben wird und wie wir es auch oft in der Bibel lesen, ist, dass das Wort im negativen Kontext steht. Im negativen Kontext meint ein sektiererischen Menschen weise ab, weil er unter anderem genau auf diese Punkte, diese vier Punkte, die wir gerade in unserem Text hatten, so starken Wert legt. Ein Sektierer ist jemanden, der an seinem Punkt verharrt und dabei bleibt und sich nicht davon abbringen lässt, aber, und genau das ist das Problem daran, er thematisiert es immer wieder und führt damit zur Spaltung. Manchmal unabsichtlich, manchmal auch sehr absichtlich. Und genau das ist das Problem. Man kann unterschiedlicher Sichtweise in verschiedenen Sachen sein, das sind wir ja in manchen Sachen auch. Aber wenn wir immer wieder darüber reden, dann gewisse Menschen oder die Gemeinde dafür kritisieren, dann entsteht ein Problem. In dem Moment sind wir ein Sektierer. Und wir müssen nicht mal unbedingt falsch liegen. Das ist ja das Gefährliche daran. Wir müssen nicht mal unbedingt darin falsch liegen, sondern könnten sogar recht haben. Aber das Problem ist, wenn ich anfange, Spaltung dadurch zu betreiben. Und wenn ich anstatt für die Gemeinde, für Gottes Gemeinde zu leben und zu dienen und für sie zu sein, auf einmal gegen sie bin, dann bin ich ein Sektierer. Paulus schreibt aber, denke ich, schön, dass er auch ein- oder zweimal auf ihn zugehen soll. Das heißt, wir nehmen nicht einfach direkt Abstand, wenn wir merken, okay, irgendwie, mir stimmt gerade etwas nicht, sondern wir gehen natürlich darauf ein. Es ist nicht wie bei den anderen Punkten, da sagt er, die sollst du vermeiden, nein, auf den Menschen aber sollst du achten. Ja, du sollst nicht auf einmal Abstand nehmen und sagen, pff, der ist mir egal, sondern nein, geh auf ihn ein. Denn so schreibt er es schön in Vers 11, am Ende ist er selbst gerichtet. Nicht du bist sein Richter, sondern Gott richtet ihn. Und wir dürfen uns auf diesen Menschen einlassen. Aber es muss auch eine Grenze geben. Hier sagt er ein- oder zweimal. Nun, ich denke, das ist keine zwingende Zahl, an die wir uns halten müssen, aber eine gute Richtlinie, weil es, glaube ich, sehr wichtig ist, nicht die ganze Zeit bei diesen Problemen zu verharren, weil sie uns vom Kurs abbringen. Und es ist darum so wichtig, irgendwann zu sagen, hier geht's bis dahin und nicht weiter. Ich erinnere mich nämlich noch gut an eine Gemeindestunde, damals noch in unserer alten Gemeinde in Bielefeld. Es war tatsächlich eine meiner ersten Gemeindestunden. Ich war frisch getauft, ich weiß nicht, ob ich 17 oder 18 Jahre alt war. Und dann gehen wir raus mit ein paar Jungs auf den Kirchenparkplatz und dann kommt auf einmal ein Mann zu uns und spricht uns auf die Gemeindestunde gerade an. Ihr merkt, Gemeindestunde ist heute das Thema. Aber auf einmal fing er dann an, darüber zu reden, worum es halt so ging. Okay, ganz normal, macht man ja. Aber er hat die ganze Zeit darauf rumgepiekt und gesagt, das geht nicht, diese Gemeindeleitung, was machen die da? Und so geht es ja nicht weiter. Und irgendwann sind alle um mich herum weggegangen und dann stand ich irgendwann alleine mit ihm. Und dann hat er die ganze Zeit versucht, auf mich einzureden, wie schlecht das alles sei. Nun, irgendwann ist er aus der Gemeinde ausgetreten. Bis heute ist er tatsächlich konnte er sich keiner Gemeinde mehr anschließen, weil er nur noch überall Fehler sieht und Probleme. Aber genau das kann die Gefahr für uns sein, die uns vom Kurs abbringt. Wenn wir uns so stark auf gewisse Punkte fokussieren. Und wie gesagt, sie müssen nicht mal unwichtig sein. Wir müssen nicht mal falsch liegen. Aber wenn wir in uns Verbitterung und Zerrüttung finden und es nicht vor unseren Herrn bringen und vor allem Dingen das Evangelium und die Liebe stellen, die das Wichtigste in uns und in der Gemeinde sind. Ist es Zerrüttung, ist es Spaltung, was wir leben wollen? Mit Sicherheit nicht, aber oft passiert es einfach. Oft merken wir dann sind wir in einem Streit und dabei ist es so wichtig, zusammenzuhalten. Ihr könnt gerne ein Bild weitermachen. Es gibt nämlich einen Baum, das ist der größte Baum der Welt. So habe ich es zumindest gelesen. Der derzeit höchste bekannte Baum der Erde ist der sogenannte Hyperion, so wird er genannt, mit einer Höhe von ungefähr 115 Metern. Es ist tatsächlich ein Küstenbaum, der entweder im Redwood-Nationalpark in Kalifornien zu finden ist oder im Süden Oregons. Und diese Bäume, sie stehen in Küstennähe. Das heißt, dort ist ziemlich starkes Wind und Wetter, ja, hatten wir ja auch schon gehabt. Also ziemlich starker Wind. Und in der Regel ist es so, wenn Bäume einem ziemlich starken Wind und Wetter ausgesetzt sind, dass sie Tiefwurzler sind. Das heißt, dass sie Wurzeln haben, die eher in die Tiefe gehen als in die Breite. Und so würde man es ja auch, danke, hier seht ihr übrigens, wie groß das Ding ist, so würde man es ja auch bei so einem Baum erwarten, dass er tiefe Wurzeln hat. Weil er so breit ist, so hoch ist, irgendwie muss er sich erhalten. Aber tatsächlich ist das nicht so. Der Hyperion, er ist ein Flachwurzler. Das heißt, seine Wurzeln gehen weit, aber nicht allzu tief. Das Besondere an diesem Baum ist, oft wachsen diese Bäume nebeneinander. Dann findet man eine Baumgruppe von diesen und sie stehen tatsächlich oft sehr eng aneinander. Und der Grund, warum sie es dann schaffen, nicht umzufallen oder vom Wind und Wetter umgemäht zu werden, ist, dass ihre Wurzeln sich miteinander halten und sie sich gegenseitig Halt geben. der höchste Baum der Erde. Sie halten zusammen und deswegen halten sie. Und ich finde, das ist ein schönes Bild für uns. Worum geht es? Halten wir auch zusammen oder lassen wir uns auf Streitigkeiten ein? Treffen sich irgendwo unsere Wurzeln und wir merken, boah, irgendwie, das ist schwierig. Hier sind wir uns nicht einig. Es ist so wichtig, zusammenzuhalten, wenn wir in dieser Welt standhaft bleiben wollen. Es ist wichtig, wie dieser Baum, zu zeigen, wir gehören zusammen und wir stellen das Wichtigste in den Vordergrund und andere Dinge, die vermeiden wir. Meine Lieben, indem wir zusammenhalten, bleiben wir auf Kurs. In den nächsten Versen geht Paulus natürlich weiter. Er sagt nicht nur, was wir vermeiden sollen, sondern er sagt uns auch, wie wir auf Kurs bleiben sollen. Er kommt zum Ende des Briefes auf sehr konkrete Anweisungen für Titus zu sprechen, aber er gibt uns darin auch Kleinigkeiten mit, wie wir auf Kurs bleiben können. Er erwähnt dort verschiedene Menschen, 4 an der Zahl, und in Vers 12 sind es Artemas und Tychikus. Nun, über Artemas lesen wir tatsächlich sehr wenig in der Bibel. Tychikus kommt tatsächlich in der Apostelgeschichte oder im Epheserbrief vor, wenn auch nur kurz. Er war ein Mitarbeiter von Paulus gewesen, ist oft mit Paulus gereist. Er hat ihn zum Beispiel auch verabschiedet, als er dann nach Rom sollte, um dort vor den Kaiser zu treten. Er war immer wieder mit dabei und hier wird er erwähnt, dass Artemas und Tychikus kommen sollen und sie sollen Titus ersetzen. Titus wird wahrscheinlich in naher Zukunft oder in Zukunft seine Aufgabe dort beenden. Er wird dort Älteste einsetzen, der Gemeinde etwas Struktur verleihen. Und diese beiden Personen, sie sollen ihn dann erstmal vorübergehend ersetzen. Was ich so interessant finde, ist, dass das für Titus so selbstverständlich ist. Klar, er wusste wahrscheinlich schon vorher, dass seine Aufgabe eine Timeline hat. Dass er irgendwann dahin kommt, dass er anfängt, aber dass es auch irgendwann fertig sein muss. Irgendwann ist die Aufgabe beendet und dann kommt jemand anders, der es übernimmt. Und ich finde 2 Sachen daran so besonders. Zum einen gibt es diese Menschen, die das übernehmen können. Das heißt, da wurde Arbeit dafür geleistet, dass auch andere Menschen diese Berufung folgen können und diese Aufgabe übernehmen können. Zum anderen hat Titus gar kein Problem, seine Aufgabe abzugeben an andere. Er hält nicht daran fest, er klammert nicht daran. Oft finden wir das ja so, oder vielleicht kennt ihr das auch von euch selbst, dass man denkt, boah, nee, das muss ich weitermachen. Wenn ich das abgebe, ohne mich läuft es dann nicht mehr. Ohne mich ist das dann nicht mehr so gut. Und vielleicht macht man sich auch ein Stück weit abhängig, auch vielleicht sein Glück abhängig von dieser einen Aufgabe. Nun, mit Sicherheit war Titus auch sehr eifrig in seinem Werk gewesen, in seinem Dienst. Aber er wusste genau, wenn die Zeit gekommen ist, dass ich aufhöre, dann höre ich auf. Und ich glaube, oft ist es ein Segen, wenn wir ganz bewusst sagen, diesen Zeitraum nehme ich mir. Und wenn ich es weitermachen soll, dann natürlich. Aber wenn ich dann gehen soll, dann mache ich es auch. Denn hier kommen 2, die seine Aufgabe weiterführen sollen. Und die genau das tun sollen. Dann erwähnt er aber noch 2 weitere Menschen, die mit ihm dort in der Gemeinde in Kreta waren, nämlich den Zenas und den Apollos. Und das war, würde ich mal sagen, so das perfekte Duo gewesen. Denn über Zenas wird gesagt, über den wir auch sonst nichts in der Bibel lesen, dass er ein Gesetzesgelehrter war. Und gerade wenn wir auf die Verse vorher schauen, war das ja anscheinend immer wieder Thema in Kreta gewesen. Gesetzliche Streitigkeiten, andere Streitfragen, Geschlechtsregister. Leute, was braucht man dann mehr als jemand, der sich im Alten Testament mit den Gesetzen Gottes so gut auskennt? Und genau das war Zenas gewesen. Er war wahrscheinlich eine riesige Hilfe dort in der Gemeinde und auch für Titus. Er soll mit Titus dann später zurück nach Nikopolis reisen, wo Paulus sich gerade aufhält. Aber dann war da noch Apollos. Apollos ist uns wesentlich besser bekannt in der Bibel. Er wird uns in der Apostelgeschichte eingeführt, wie er dann tatsächlich in gewisser Weise das Evangelium verkündigt, aber ihm fehlen noch gewisse Kenntnisse. Er ist noch nicht so gut belaufen im Neuen Testament. Die Erlösung durch Jesus war ihm bekannt, aber er konnte das noch nicht so gut verbinden. Und dann lesen wir in Apostelgeschichte 18 davon, dass Priska und Aquila ihn aufnehmen und ihm das Evangelium genauer ausgelegt haben. Und dann lesen wir davon am Ende, ich finde das, da wird sehr schön formuliert. Und als er dann hingekommen war, war er durch die Gnade eine große Hilfe denen, die gläubig geworden waren. Denn er widerlegte die Juden kräftig, öffentlich und bewies durch die Schriften, dass Jesus der Christus sei. Also Apollos war wahrscheinlich ein unglaublich guter Apologet gewesen, der vom Alten Testament her zum Neuen Testament den Glauben an Christus beweisen oder belegen konnte mit der Schrift. Er konnte wunderbar diese rote Linie zeigen, die Gottes Wort dort hat. Was für ein Lehrduo, oder meine Lieben? Der eine kennt sich super aus im Alten Testament und der andere ist wunderbar darin, das zu erklären und es auf Christus hinzudeuten, auf das Evangelium. Nun, mit denen hat es wahrscheinlich sehr viel Spaß gemacht, dort in Kreta zu arbeiten. Aber auch die beiden, sie sollen jetzt mitkommen und Titus soll sie zurück begleiten. Und darin besteht auch Titus' Aufgabe, die er als nächstes bekommt. Was Titus danach gemacht hat, wir wissen es nicht ganz genau. Aber das, was Paulus ihm sagt, diese beiden, die wahrscheinlich auch eine harte Aufgabe hatten, weil unser Text uns vorher sagt, diese Streitigkeiten sollst du vermeiden. Na, warum sagt er das? Wahrscheinlich, weil solche Art von Streitigkeiten dort in der Gemeinde gewesen sind. Und die beiden, die Spezialisten dafür, hatten wahrscheinlich viel damit zu tun. Und jetzt sagt er ihnen, achte doch auf sie. Achte auf sie. Vielleicht haben sie jetzt ja eine harte Zeit dann hinter sich. Ja, noch nicht, noch geht es ja weiter. Aber achte auf sie, wie es ihnen geht. Gib ihnen das Geleit, wenn ihr dann in Rückreise antritt, und schau auf sie. Schau, ob sie noch dabei sind, ob sie noch fit sind, ob sie etwas belastet, was er auch immer mit dem Begleiten meinen kann. Gib ihnen mit Sorgfalt das Geleit, damit es ihnen an nichts mangelt. Sie mussten sich bereits mit so vielem beschäftigen, sei jetzt für sie da. Und meine Lieben, das ist die perfekte Aufgabe für Titus, der so ein Hirtenherz hat. Und das sehen wir ja auch immer wieder im Titusbrief, gerade in Kapitel 2, wie er dann jeder einzelnen Altersgruppe verschiedene Dinge mitgeben soll, wie er für jeden da sein soll, dass das genau seine Berufung und seine Begabung abdeckt. Ich finde es besonders, dass Paulus in so einfachen Anweisungen oft so viel drin hat. Und wenn wir dann weiterlesen in Vers 14, dann spricht er ein Thema an, das Kapitel 3 völlig durchzieht. Denn bereits dort heißt es nämlich, lass aber auch die unseren lernen, sich für die notwendigen Bedürfnisse um gute Werke zu bemühen, damit sie nicht unfruchtbar seien. Bereits in Vers 1 in unserem Kapitel erwähnt er Ähnliches. Er sagt da, erinnere sie, staatlichen Gewalten und Mächten untertan zu sein, Gehorsam zu leisten und zu jedem guten Werk bereit zu sein. In Vers 8 geht es dann weiter, wo er Ähnliches erwähnt. Er sagt da, das Wort ist gewiss und ich will, dass du auf diesen Dingen fest bestehst, damit die, die zum Glauben an Gott gekommen sind, darauf bedacht sind, sich um gute Werke zu bemühen. Das ist gut und nützlich für die Menschen. Bereits in der letzten Predigt ging es ja auch viel darum, dass wir nicht nur im Glauben, im Schauen bleiben, sondern dass wir das auch in unserem Leben umsetzen. Dass das auch zur Tat kommt, diese guten Werke, um die wir zum einen jederzeit bemüht sein sollen, um die wir eifrig bedacht sein sollen. Das heißt, wir sollen immer wieder darauf schauen, genau das auch zu leben, was wir glauben. Und hier schreibt er es nochmal sehr schön, lass aber auch die unseren, also die, bei denen du gerade vor Ort bist, in der Gemeinde, sich um die notwendige Bedürfnisse, weil es auch nicht so notwendige gibt. Auch gerade in Bezug auf die ersten Verse. Es gibt Dinge, die wir lieber meiden sollten. Achtet auf die notwendigen Bedürfnisse, um gute Werke sich zu bemühen. Und warum? Damit sie nicht unfruchtbar seien. Die Frucht, die wir als Christen bringen sollen, sie ist so wichtig für die Menschen um uns. Was für ein Bild vermitteln wir nach außen? Diese Frage hatten wir bereits in unserem ersten Punkt gehabt. Ist es Streit? Sind es Zänkereien? Oder ist es ein gutes Bild? Sind es gute Werke? Sind es die notwendigen Sachen, um die wir uns kümmern? Ihr könnt gerne eine Folie weitermachen. Eine Person, wo Theorie und Praxis weit auseinanderliegen, ist Elvis Presley. Hättet ihr wahrscheinlich jetzt nicht gedacht. Aber Elvis Presley ist tatsächlich in einem christlichen Kontext groß geworden. Seine Eltern hatten nie viel Geld gehabt und deswegen konnte er sich aber eine Art Kinderfreizeiten oder Kindercamps, die sie damals gemacht haben, nie leisten. Nun, die Gemeinden, die dieses Camp zusammen gemacht hatten, sie hatten aber eine Regel gehabt. Wenn ein Kind es geschafft hat, 350 Bibelverse auswendig zu lernen, durfte es umsonst mitkommen. Leute, wer hatte das von euch gemacht? Seid ehrlich. Ich weiß nicht, ob ich es versucht hätte. Elvis Presley hat es nicht nur versucht, er hat es geschafft. Und das nicht nur einmal, sondern satte 5 Jahre am Stück, die er bei diesem Kids Camp mitkommen konnte. Und so konnte er nach 5 Jahren, wahrscheinlich nicht alle gleichzeitig und zusammen, 1750 Bibelstellen, Bibelverse auswendig. Das ist gut, oder? Nun, ich denke, wir wissen, wie sein weiteres Leben verlaufen ist. Er ist nicht dem Weg des Glaubens gefolgt, sondern hat seinen eigenen Weg eingeschlagen, soweit wir wissen. Und dort, finde ich, ist so ein krasses Gegenstück, wie wir sehen, wie man 1750 Schätze in der einen Hand halten kann, so viel gebündeltes Wissen in seinem Kopf haben kann, aber am Ende kommt nicht viel im Leben dabei raus. Wie steht es bei uns? Wissen wir auch viel? Ich merke immer wieder, gerade im Rahmen auch des Theologiestudiums oder an anderen Dingen, man kann so viel wissen. Und manchmal merke ich auch, ich weiß, wie es geht, aber ich tue es nicht. Oft ist das Wissen und die Praxis sind Welten in unserem Leben. Leider oft auch in meinem Leben. Lasst uns, wenn wir diese Verse lesen, jeden Schatz, den wir ausgraben in Gottes Wort, das Notwendige, das Wichtige, lasst es in unser Herz schreiben und nicht nur da drin behalten, sondern es soll auch nach außen dringen. Und unser Tun, unsere Werke soll es bestimmen, unser Leben, was andere Menschen an uns sehen. Und ein Punkt, wie wir es gut umsetzen können, ist dann unser letzter Vers 15, ganz typisch für einen Paulusbrief, kommt nochmal ein Schlussgruß. Er leitet oft mit einem Gruß ein und schließt auch hier mit einem Gruß ab. Und er sagt, es grüßen dich alle, die bei mir sind. Grüße, die uns lieben im Glauben. Die Gnade sei mit euch allen. Ich weiß nicht, was das Thema Gruß, ja, was ihr so damit zu tun habt, was ihr euch dabei denkt. Wir haben letzte Woche noch mit meiner Frau darüber gesprochen. Da war sie irgendwo unterwegs und dann kam da ein Mensch, den sie kannte. Der hat sie aber nicht gegrüßt. Kennt man. Wahrscheinlich ist sie ihm auch nicht aufgefallen, nicht so schlimm. Später trifft sie dann noch einen Menschen, einen Mitstudenten von mir. Und der hat sie dann auf einmal begrüßt, wollte mit ihr reden und war sofort da. Vielleicht kennt ihr solche Situationen. Grüßen, heißes Thema. Grüßt man jemanden oder lässt man es auf der Straße? In der Gemeinde ist doch klar, natürlich grüßen wir uns, oder? Aber ein Gruß ist, glaube ich, wichtiger, als wir es uns manchmal vorstellen. Was bei vielen heute einfach nur ein nettes Hallo oder ein Wie geht es dir ist, obwohl ich gar nicht wirklich wissen will, wie es dir geht, kann manchmal so viel mehr sein. Und auch da erinnere ich mich an einen Dozenten von uns, den Jakob Görzen, der bei uns auch Seelsorge unterrichtet. Und ich kenne ihn gar nicht so gut. Ja, also wir haben eine wirklich oberflächliche Beziehung. Aber ich erinnere mich noch daran, wie ich das erste Mal Jakob begegnet bin. Und dann kommt er auf einen zu und dann begrüßt er einen, dann stellt man sich vor und er guckt einen schon so an. Er guckt einen so an, dass man merkt, er irgendwie, der will was von mir. Der guckt nicht einfach nur so. Und dann sagt er, Tim Hildebrand, ja, woher kommst du? Ja, ursprünglich aus Bielefeld. Dann sagt er, ach ja, kommst du aus der und der Gemeinde? Der kennt sich gut aus, der weiß, woher ich komme. Der kennt sogar meinen ehemaligen Pastor, meinen Ältesten. Und dann fragt er mich, ja, wie geht es dir gerade? Und Leute, und dann ja, sage ich, ja, gut, 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 ne, so Standardantwort. Und Er hat aber nicht locker gelassen. Er hat gefragt, so, ja, wie ist es jetzt so? Jetzt seid ihr hierher gezogen, habt ihr eine Wohnung gefunden? Habt ihr schon die ersten Kontakte? In welche Gemeinde wollt ihr gehen? Meine Lieben, und ich hatte in diesem Gefühl, dieser Mensch hat mich begrüßt. Ich treffe ihn gerade das erste Mal. Aber ich wusste ganz genau, ich bin gerade das Wichtigste in seinem Universum. Ich bin gerade das Wichtigste für Jakob Gerzen in diesem Moment. Es gibt nichts Wichtigeres. Genauso habe ich mich gefühlt. Wie ich jemanden grüße, kann einen riesigen Unterschied machen. Wie ich jemanden begegne, kann ein gutes Werk sein oder es kann ja, ein Desaster sein. Oder einfach nur etwas Oberflächliches, was mir eigentlich egal ist. Gruß ist Wertschätzung. Es ist Liebe. Es ist Respekt, den ich dem anderen gegenüberbringe. Und mit so einem Gruß schließt Paulus den Titusbrief, den wir nun betrachten durften. Und es ist ein Gruß an alle, die glauben. Ein Gruß, der auch an uns heute eher symbolisch geht und die Gnade, die uns auf unserem Weg begleitet. Die Gnade, die auch die Grundlage für das Evangelium ist, dafür, was wirklich wichtig ist, um auf Kurs zu bleiben. Und ihr Lieben, es gibt viele Dinge, die uns vom Kurs abhalten können. Ihr könnt gerne noch eine Folie weitermachen. Aber wie wir miteinander umgehen, was wir zeigen, was uns wirklich wichtig ist, das sind die Dinge, die am Ende auch bleiben werden, die am Ende das Licht nach außen tragen, die uns am Ende gemeinsam ins Ziel gehen lassen. So wie der Baum, der Hyperion, ein Flachwurzler ist und eigentlich in Gegenden steht, wo er nicht überleben könnte, aber weil er zusammenhält, schafft er es auch, gewaltige Jahre zu überdauern. Meine lieben, Gottes Gemeinde besteht schon über 2000 Jahre und noch länger ist er den Weg mit seinem Volk gegangen. Sein Plan ist immer noch nicht zu Ende und wir sind ein Teil davon. Und wie wir auf Kurs bleiben wollen, das entscheiden wir, ob wir es gemeinsam tun, ob wir es mit dem Evangelium tun oder in Streiterei und Zänkerei. Möge Gottes Wort uns da Leitung geben und die Liebe unsere Herzen bestimmen. Amen.